Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch auf Rabe. Es ist der 20. Dezember und somit haben wir einen weiteren Monat mit Donald Trump im Amt überlebt. Bis jetzt hat er keine Atombombe gezündet, keinen Krieg mit dem Iran angezettelt und auch Mexiko hat er bis jetzt nur verbal attackiert. Trotzdem, seit er heute genau vor 11 Monaten sein Amt angetreten hat, hat der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einiges losgetreten. Vieles unter dem Radar der sensationsgeilen Berichterstattung. Und darüber sprechen wir heute in der 10. Ausgabe von Trump Watch. Ebenfalls sprechen wir darüber, wie Trumps Frauenbild seine Politik beeinflusst und wie auch andere rechtspopulistische Bewegungen ihre liebe Mühe haben mit starken und emanzipierten Frauen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und jetzt hat Silvana Gfeller die aktuellen Nachrichten für uns.
Die Nichtregierungsorganisation Public Eye hat gestern bei der Bundesanwaltschaft in Bern eine Strafanzeige eingereicht. Sie richtet sich gegen den Rohstoffkonzern Glencore. Dieser ist im Besitz von Kupfer- und Kobaltminen im Kongo. Im Zusammenhang mit dem Kauf dieser Minen gibt es laut Public Eye genügend Indizien für eine strafrechtliche Untersuchung. Ziel dieser Untersuchung soll die Klärung sein über die Legalität der Glencore-Geschäfte. Denn das Schweizer Strafrecht verlangt von Schweizer Firmen, illegale Geschäftspraktiken zu unterlassen. Medien- und Nichtregierungsorganisationen beschreiben die Geschäfte von Glencore seit Jahren als höchst problematisch. Dennoch hat sich die Schweizer Strafverfolgungsbehörde bislang nicht für den Fall interessiert. Um Menschenrechtsverletzungen durch Schweizer Konzerne zu verhindern, wurde vor über einem Jahr die Konzernverantwortungsinitiative eingereicht. Sie kommt voraussichtlich 2019 vors Volk. Rechtsbürgerliche Kreise wollen das legale CBD-Hanf schon lange verbieten. Nun hat deren Allianz Zuwachs erhalten. Insgesamt 24 PolitikerInnen haben einen parlamentarischen Vorstoß für eine Anpassung der THC-Obergrenze unterzeichnet. Unter anderem auch ParlamentarierInnen der liberalen Partei FDP. Loris Urwiler, Vorstand Jungfreisinnige Kanton Bern, zeigt sich darüber überrascht.
Der Liberalismus ist grundsätzlich dafür da, dass den Menschen keine Vorschriften gemacht werden, solange sie die Freiheit eines anderen nicht beschränken. Und im Fall des CBD-Konsums haben wir überhaupt keinen Aspekt, der gewissermaßen andere Menschen in ihre Freiheit einschränken kann. Und es ist klar bewiesen, dass eben CBD-Hanf nicht auf die Psyche wirkt. Und deshalb sind wir eigentlich absolut gegen diesen Vorstoß.
Der parlamentarische Vorstoß wurde von der SVP-Nationalrätin Verena Herzog eingereicht. Laut Medienberichten findet sie, dass wegen des legalen CBDs nun Leute Hanf konsumieren würden, die das früher nicht getan hätten. Zudem sei es ein fadenscheiniges Argument, dass CBD-Zigaretten nicht psychoaktiv wirken sollen. Diese Argumentation sei schlicht an den Haaren herbeigezogen, findet Loris Urwiler.
CBD-Gras ist nicht psychoaktiv und auch wenn man 5 Joints davon raucht, ist es immer noch nicht psychoaktiv. Und das ist einfach eine Aussage, die irgendwo an den Haaren gezogen ist und gegen Aussagen, die von irgendwo kommen, die keine Beweise haben gegen solche, sind sie nun einfach einmal.
Das Staatssekretariat für Migration, SEM, hat diese Woche eine hochschwangere Frau ausgeschafft. Ärztinnen des Triemli-Spitals in Zürich hatten zuvor die abgewiesene Asylbewerberin gründlich untersucht. In einem Attest hielten sie fest, bis zum Geburtstermin Anfang Februar sei die junge Frau transportunfähig. Trotzdem suchte die Polizei am Dienstag um 4 Uhr früh die junge Frau auf. Sie musste das Flugzeug nach Italien besteigen. Gemäß Dublin-Verordnung ist Italien für ihr Asylverfahren zuständig. Und noch zum Wetter. Am Donnerstag geht es bewölkt weiter. Gegen Abend kann es auch mal ein paar Tropfen geben. Einige Tropfen mehr gibt es dann am Freitag. Es regnet immer wieder mal. Die Schneefallgrenze liegt auf rund 1300 Metern.
Rabe Info.
Am 20. Januar 2017 bestieg er den Thron. Seither beobachtet die Weltöffentlichkeit jeden Entscheid, jeden Tweet, jede Rede und jeden Skandal mit Argusaugen. Doch sehen, lesen oder hören wir wirklich alles, was hinter den Kulissen im Weißen Haus passiert? Gibt es auch Geschichten vom US-Präsidenten Donald Trump, über die wir nur wenig in den Medien erfahren? Wir vom Rabe Info wollen es genau wissen. Schon zum 10. Mal präsentieren wir nun unsere Spezialsendung Trump Watch. Wir wollen aufzeigen, was sich tatsächlich in den USA abspielt. Wir wollen zeigen, dass die Entscheide von Donald Trump nicht nur heiße Luft sind. Katrin Hiss hat die Chronologie des letzten Monats der Trump-Herrschaft aufgearbeitet. Voilà.
25. November.
Paul Manafort, der ehemalige Kampagnenmanager Trumps, steht seit gut einem Monat unter Hausarrest, unter anderem wegen Verschwörung gegen den amerikanischen Staat. Paul Manafort, wir erinnern uns, bleibt nicht sehr souverän bei der Frage, ob es eine finanzielle Zusammenarbeit zwischen Russland und Trump gab.
So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs.
That's what he said. That's what I said. That's obviously what our position is.
Heute berichten verschiedene Medien USA-weit über die Belege für Manaforts Flüge nach Russland. Manafort beriet jahrelang pro-russische Kräfte in der Ukraine. Über 130 Mal soll er seit 2004 dorthin geflogen sein. Und auch Moskau selbst war immer wieder auf seinem Reiseplan. Mindestens 18 Mal war er in der russischen Hauptstadt. Nun ist aber die Reiserei erstmal zu Ende. Und, wie ein Gericht entschieden hatte, darf Manafort sich vorerst nicht mehr öffentlich äußern. Was macht er also? Er veröffentlicht einen Text in der Kiew Post, welcher seine Zeit in der Ukraine in ein gutes Licht rücken soll, unter einem Pseudonym.
Unfortunately for Paul Manafort is an idiot.
Co-Autor des Textes ist ein in der Ukraine geborener Journalist mit Verbindungen zum russischen Geheimdienst.
26. November.
Das Consumer Financial Protection Bureau ist eine staatliche KonsumentInnenschutzstelle, welche nach der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt gegründet wurde. Sie soll unter anderem die Machenschaften an der Wall Street im Auge behalten, damit solche wirtschaftlichen Katastrophen nicht noch einmal passieren.
Vor wenigen Tagen trat deren Chef Richard Cordray zurück und übergab seine Geschäfte der Vizepräsidentin. Heute entscheidet Donald Trump, dass dieser Posten jedoch der Budgetdirektor des Weißen Hauses, Mick Mulvaney, übernehmen soll. Mick Mulvaney, welcher sich selbst als rechten Spinner bezeichnet, versuchte als Abgeordneter immer wieder das Consumer Financial Protection Bureau zu schließen, da es die freie Hand des Marktes kontrolliere. So sagte er an einer Pressekonferenz über Trumps Auftrag, die KonsumentInnenschutzbehörde zu leiten.
He wants me to fix it. He wants me to get it back to the point where it can protect people without trampling on capitalism.
30. November.
Laut der New York Times hat Donald Trump im Sommer mehrmals versucht, die Untersuchung gegen ihn und sein Wahlkampfteam bezüglich Russland-Kollaboration zu stoppen. Er habe mit verschiedenen republikanischen Senatoren das Gespräch gesucht und Druck aufgebaut, damit diese dafür sorgen, dass die Untersuchungen abgebrochen werden.
Eine demokratische Senatorin gibt im New York Times-Artikel zu bedenken, dass die Einflussnahme des Präsidenten aufs Parlament eine Missachtung der Gewaltentrennung bedeute.
1. Dezember.
Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Michael Flynn gibt zu, gegenüber dem FBI zu seinen Russland-Kontakten gelogen zu haben.
Anfang dieses Jahres erklärte Flynn fälschlicherweise gegenüber dem FBI, dass es keine Absprachen zwischen ihm und dem russischen Botschafter Sergei Kislyak bezüglich Sanktionen gegen Russland gab.
Heute gibt Flynn jedoch zu, dass er damals gelogen hatte. Und vor gut zwei Jahren sagte er über Hillary Clinton:
If I did a tenth of what she did, I would be in jail today.
Er wäre im Knast, wenn er auch nur einen Bruchteil von dem mache, was Hillary Clinton gemacht habe. Gut möglich, dass diese Prophezeiung nun wahr wird. Nur 11 Minuten nach der Vereidigung Trumps soll Michael Flynn laut einem Whistleblower einem ehemaligen Businesspartner eine SMS geschickt haben. Inhalt der Nachricht? Die Sanktionen gegen Russland würden zerrissen werden, sobald Trump im Weißen Haus eingezogen sei.
2. Dezember.
Es ist vollbracht. Um 2 Uhr früh bringen Trump und seine Partei die Steuerreform durch den Senat.
Demokratinnen und Demokraten bemängeln, dass sie nur wenige Stunden zur Verfügung gehabt hätten, um den gut 500 Seiten langen Text durchzulesen. Plus, es gab Dutzende handschriftliche, höchst unleserliche Ergänzungen.
Inhalt der Steuerreform? Unternehmenssteuersenkungen von 35% auf 20%. Des Weiteren müssen Menschen, welche mehr als $1 Million pro Jahr verdienen, deutlich weniger Steuern bezahlen. Nicht so die Mittelschicht und Geringverdienende, welche deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen müssen, um die Abgaben bezahlen zu können. Besitzer von Private Jets können ebenso von Steuererleichterungen profitieren wie GolfplatzbesitzerInnen. Die Erbschaftssteuer wird abgeschafft.
Verschiedene US-amerikanische Unternehmen, wie zum Beispiel der IT-Technologieanbieter Cisco und auch Coca-Cola, melden sich zu Wort und sagen, sie würden die Gewinne aus der neuen Steuerreform nicht etwa in Arbeitsplätze investieren, sondern ihren Aktionären und Aktionärinnen auszahlen.
Das unabhängige Tax Policy Center geht davon aus, dass die Schulden der USA aufgrund der Steuerreform um $1,4 Billionen wachsen werden im Verlauf des kommenden Jahrzehntes. $1,4 Billionen, welche anderweitig eingespart werden müssen.
3. Dezember.
Trumps Twitter-Finger war wohl wieder schneller, als seine BeraterInnen das gerne sehen würden. Heute schreibt er, dass er seinen Sicherheitsberater Michael Flynn damals im Februar entlassen musste, weil Flynn gegenüber dem FBI gelogen hatte.
Trump wusste also bereits damals von Flynns Lügen, ohne dem FBI Bescheid zu geben.
Sollte das nicht eigentlich Justizbehinderung sein?
4. Dezember.
Trumps Team lässt verkünden, dass 2 National Monuments massiv verkleinert werden sollen. Die im Bundesstaat Utah liegenden Nationalparks werden um 85% respektive 45% verkleinert. Die betroffenen Gebiete können nun gepachtet werden.
Kritische Stimmen befürchten, es geht Trump um wirtschaftliche Interessen, vor allem um Bodenschätze, insbesondere Fracking.
6. Dezember.
Trump anerkennt Jerusalem als die Hauptstadt Israels an und gießt somit Öl ins Feuer des Nahostkonfliktes.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
Beobachter und Beobachterinnen gehen davon aus, dass Trump diesen Schritt macht, einerseits auf Druck seines jüdischen Schwiegersohnes Jared Kushner, andererseits auf Druck von evangelikalen Christen. Laut einer Pastorin einer sogenannten Mega-Church, also einer Kirche, die eher einem Stadion gleicht, erfülle Trump so endlich eines der Versprechen, die er den politisch nicht unbedeutenden Evangelikalen im Wahlkampf gemacht hat. Diese glauben, dass Juden nach Israel zurückkehren müssen, damit Jesus wiedergeboren wird.
Beunruhigt über den Entscheid, Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen, zeigen sich unter anderem der Papst sowie andere christliche Glaubensführer und auch verschiedene jüdische Gruppierungen. Negativ äußern sich auch die Regierungen von verschiedenen Staaten, zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland, China, Türkei und Saudi-Arabien. Als Folge der Äußerung Trumps kommt es zu Demonstrationen weltweit. Aus dem Gazastreifen erfolgen Raketenangriffe nach Israel.
10. Dezember.
Die Umweltorganisation Center for Biological Diversity gibt bekannt, dass sie die Trump-Administration verklagen wird. Dies, da die Umweltbehörde EPA Ölförderern seit September erlaubt, Abwasser und gefährliche Chemikalien, welche unter anderem zum Fracking gebraucht werden, im Golf von Mexiko zu entsorgen.
11. Dezember.
Eine studentische Arbeitsgruppe der Universität Michigan findet während eines praktischen Studienprojektes staatliche Ausgaben im Wert von 21 Billionen Dollar, welche nie autorisiert wurden. Das Verteidigungsministerium sowie das Ministerium für Wohnen und Städtebau hätten in den letzten gut 20 Jahren immer wieder eigenmächtig Geld ausgegeben. Die zwei Departemente geben an, nun eine Buchkontrolle durchführen zu wollen.
12. Dezember.
In Alabama finden Senatswahlen statt. Zur Überraschung aller gewinnt in der RepublikanerInnen-Hochburg nicht deren umstrittener Kandidat Roy Moore.
Congratulations to Alabama's newest senator, not Roy Moore. That's literally what it's going to say on his nameplate.
Roy Moore findet die Homo-Ehe schlimmer als Sklaverei, ist nicht grundsätzlich gegen die Todesstrafe für Homosexuelle und glaubt, 9/11 sei eine Strafe Gottes für die liberale Abtreibungspolitik der USA. Er wurde von mindestens 9 Frauen des sexuellen Übergriffes beschuldigt, als diese noch im Teenageralter waren. Trotz Unterstützung durch Donald Trump gewinnt aber sein Gegner, der demokratische Menschenrechtsanwalt Doug Jones.
Politologen und Politologinnen nennen als Grund für den überraschenden Sieg die hohe Wahlbeteiligung durch die schwarze Bevölkerung, allen voran schwarze Frauen, welche ihre Stimme zu 98% dem demokratischen Kandidaten gegeben haben.
Die Wahl eines Demokraten in einer republikanischen Hochburg gilt als richtungsweisend für die nationalen Parlamentswahlen im November nächsten Jahres.
13. Dezember.
Die USA verfügen bereits über das größte Verteidigungsbudget weltweit. Dennoch erhöht es der US-Präsident um weitere 100 Milliarden Dollar. Mit dem Geld sollen unter anderem neue Kampfflugzeuge und Schiffe gekauft werden.
Das Militärbudget der USA war bereits vor der Erhöhung gleich groß wie die Militärbudgets der 7 nächstgrößten Streitkräfte zusammengerechnet.
14. Dezember.
Die FCC, das ist sozusagen das amerikanische Bundesamt für Kommunikation, gibt bekannt, dass sie die Netzneutralität abschaffen will. Diese sorgt aktuell dafür, dass alle Daten bei der Übertragung im Internet gleich behandelt werden, unabhängig von Inhalt, Senderin oder Empfänger. Nun soll das große Geld entscheiden können, welche Informationen leicht zum Gerät der NutzerInnen gelangen und welche nicht.
15. Dezember.
Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC verbannt mehrere Wörter aus ihrem Vokabular. So darf der Ausdruck «science-based», also wissenschaftlich begründet, nicht mehr in ihren Papers vorkommen. Auch verboten sind ab sofort unter anderem die Wörter «transgender», «fötus», «vulnerable», also «verletzlich» oder «diversity».
18. Dezember.
Donald Trump streicht den Klimawandel aus der Liste der Gefahren für die nationale Sicherheit. Die USA habe sich selbst einen Wettbewerbsnachteil aufgebürdet, indem sie sich Regelungen gab im Kampf gegen den Klimawandel, meint Trump.
Bevor wir uns mit Trump, den europäischen rechtspopulistischen Bewegungen und der Frauenfrage befassen, hören wir «The Trump Idiocy Song» von Steve Goody. Den es zum Nachhören und zum Nachgucken auch auf unserer Webseite www.trumpwatch mit einem Punkt zwischen T und CH gibt.
He tried to start a Muslim ban despite our constitution, and he won't support the gays, though he is tight in bed with Putin, while his cabinet is full of thugs who hate the blacks and Jews, and every story that he doesn't like has got to be fake news. Kellyanne defends him and the others in his cabinet with facts that she makes up, and then she casually calls alternate. Her boss is a Neanderthal, or is it Pithecanthropus? That's a primitive ape-like man. While Spicer's in the bushes and the Nazis march on campuses. He got all the major assholes from the great big national asshole list. Marching and rejoicing Nazi skinheads, white supremacists. He don't care about minorities or kids or the environment. He is the very model of a mouthy douchey president. He thought and thought and thought until he had a great idea. Fellas, what do you say we go and screw around with North Korea? Yes, let's rattle every saber and make jokes about their leader's height. I probably won't nuke them, but then I just f***ing might. He told us that he'd build a wall and Mexico would buy it. While Melania don't like the White House, she won't even try it. His work is never done until he's caused a racial riot. And he eats whatever's on his plate if they Kentucky fry it. He's not allowed to profit from his businesses with foreign guests. They have a great big word for that. Oh, yeah, it's called emoluments. Golly, do you think that might be an impeachable offense? Mueller's gonna try it, but I think we'll just wind up with Pence. His ego is enormous, and that's the only thing that is. He has to use a tweezers when he takes a presidential whiz. Colluded with the Russians, but nobody made the charges stick. And if you don't make millions, you had better damn well not get sick. He has a baby's temper and an orange whiny scowl. He tweets his wisdom from the throne while moving orange bowels. Have we elected Gilligan, or is it Thurston Howell? He went to Puerto Rico and he threw some paper towels. He thinks that he can legislate with 140 characters while grabbing 50 left and right, hers and hers and hers and hers. He don't care about minorities or kids or the environment. He is the very model of a national embarrassment. God, you're an asshole. F*** you.
Rabe Info.
You can grab them by the pussy. Du kannst den Frauen zwischen die Beine greifen, wenn du berühmt genug bist. Mit diesem Spruch machte Donald Trump während des Wahlkampfes unfreiwillig Schlagzeilen. Gleichzeitig zeigte er damit seine verachtende Haltung gegenüber Frauen und erlöste sozusagen den Startschuss zu einer beispiellosen feministischen Kampagne gegen Trump und andere Mächtige aus. Es begann mit den Women's Marches Anfang Jahr. Unter dem Hashtag MeToo berichten nun Menschen über sexuelle Übergriffe, welche sie im Alltag erlebten. Sprechen wir nun über das Frauenbild in rechten und rechtsextremen Bewegungen generell. Steht Trump mit seinem sexistischen Frauenbild alleine da?
Nein, es gehört praktisch bei jeder rechtspopulistischen Bewegung zum guten Ton, Feminismus abzulehnen und ein traditionelles Rollenbild zu vertreten. Nehmen wir doch gleich das Thema Hashtag MeToo als Beispiel. Vor ein paar Wochen äußerte eine Nationalrätin der Schweizer Rechtsaußenpartei SVP Kritik an den Männern im Parlament. Céline Amodchü erzählte, wie es selbst im Parlament zu übergriffigem Verhalten komme und dass sie solches selber erlebt habe. Statt sie zu stützen, schlugen ihre Parteikollegen zurück. Der Ex-SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz gab ihr einen Rüffel. Sie solle sich nicht über solche Dinge öffentlich äußern. SVP-Nationalrat Roger Köppel doppelte nach und schrieb in seinem Kampfblatt Weltwoche, er habe Amodchü noch nie ohne kurzen Rock und hautenge Bluse gesehen. Er vertrat damit die Haltung, eine Frau, die sich entsprechend kleide, müsse halt mit gewissen Reaktionen ihrer männlichen Kollegen rechnen. Diese Art von Sexismus passt zu einer Partei, die in der Schweiz dafür kämpft, zum traditionellen Familienbild zurückzukehren. Der Mann ist das Familienoberhaupt, die Frau gehört hauptsächlich an den Herd.
Es gibt aber, wenn auch eher wenige, Frauen, die in dieser Partei politisieren. Frauen, die dem konservativen Frauenbild nicht unbedingt entsprechen. Übrigens nicht nur bei der SVP, sondern auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien.
Ja, was im Fall von Amodchü bei der SVP noch interessant ist, dass sie sich bei Frauen- und Familienfragen oft gegen ihre Partei stemmt. Es gibt aber auch das andere Extrem. Vor ein paar Jahren trat eine SVP-Nationalrätin von ihrem Amt zurück, als sie Mutter wurde. Jasmin Hutter begründete damals vor 8 Jahren ihren Entscheid, Mutter sein und gleichzeitig berufstätig zu sein, gehe nicht. Sie wolle Vollzeitmutter sein, was sie dann auch tat. Bei großem Applaus von ihrer Partei. Aber ja, es gibt natürlich auch eine Marine Le Pen, sozusagen die Führerin des französischen Front National. Oder Frauke Petri, die einst an der Spitze der deutschen AfD, Alternative für Deutschland, stand.
Sie sind Ausnahmen in der rechtspopulistischen Szene, die stark von Männern dominiert ist. Aber ändern Sie denn etwas in der Grundhaltung Ihrer Parteien?
Nein, nicht wirklich. Nehmen wir zum Beispiel die AfD, bei der Frauke Petri zwar von der Spitze verdrängt wurde, aber mit Alice Weidel nach wie vor eine Frau in einer Spitzenposition steht. Schauen wir mal aufs Wahlprogramm der AfD. Die Gelder für Genderforschung streichen ist wahrscheinlich noch das harmloseste in ihrem rechtsextremen Programm. Alleinerziehende Mütter sollen bestraft werden, indem ihnen Unterstützungsgelder gestrichen werde. Eine Familie müsse um jeden Preis aus Vater und Mutter bestehen. Außerdem will die AfD das Kinderkriegen fördern, sprich das Recht auf Abtreibung einschränken. Und da wären wir bei einem Punkt, der die meisten rechtspopulistischen Bewegungen verbindet. Das Recht auf freie Wahl durch die Frau, also das Recht auf Abtreibung, wollen die meisten Rechten verbannen. Oft hängt das damit zusammen, dass die Rechten sich damit erhoffen, vermehrt Stimmen bei den traditionell Konservativen zu holen. Die regierende Rechte Peace in Polen zum Beispiel holt sich mit ihrer antifeministischen Haltung viele Stimmen bei der erzkatholischen Wählerinnenschaft, die in Polen ziemlich gross ist.
Was uns dann auch wieder zurück zu Trump bringt, nämlich die Frage, ob rechtspopulistische Bewegungen, die an die Macht kommen, die politischen Beschlüsse ihrem Frauenbild anpassen.
Genau, in der Abtreibungsfrage, die in den USA seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert wird, hat Trump schon einige Pflöcke eingeschlagen. Er hat Abtreibungsgegner in wichtige juristische Positionen gehievt und schon einige Weisungen erlassen, die den Frauen die freie Entscheidung erschweren. Trump, als ehemals liberaler New Yorker, sicher kein natürlicher Gegner des Rechts auf eine freie Entscheidung, verfolgt hier genau das gleiche Ziel wie die Rechten in Polen. Er steht vielleicht nicht unbedingt hinter diesen Entscheiden, doch er will die erzkonservativen christlichen Kreise befriedigen, damit sie ihn wieder wählen, weil er auf deren Unterstützung angewiesen ist.
Auf offene Ohren stößt Trump auch bei unserem Kolumnisten, dem Trump-Versteher.
Was ich ja gut finde an dem Trump, ist, dass er die Zwangsgebühren für die Reichen senken will. Die Steuern, die die Reichen noch zahlen müssen, beschaffen die so viel. Weil wer reich ist, der hat in seinem Leben viel gekämpft. Und die armen, faulen Säckle, die sollen ruhig ein bisschen mehr zahlen. Darum finde ich das gut, wie der Trump das macht. Er hat ja selber bewiesen, dass man mit viel Fleiss zu einem grossen Vermögen kommen kann. Der Trump ist einer, der anpackt. Und darum finde ich es eine Frechheit, dass so viele Leute den Trump so abmachen. Trump, wenn ihr Schweiz würdest antreten, dann hättest du meine Stimme.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Mittwoch, dem 20. Dezember auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und weiterführende Links. Sämtliche bisherigen Folgen von Trump Watch gibt es unter www.trumpwatch mit einem Punkt zwischen T und CH. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen Donnerstag wieder wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem darüber, wie die sogenannte No-Bilag-Initiative der Schweizer Bevölkerung das Recht entziehen will, gegen falsche Berichterstattung in elektronischen Medien Beschwerden einzureichen. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Ich wünsche euch noch eine schöne zweite Wochenhälfte.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.